4 Wochen vor der Ankunft des Kanzlers. Omarim. Shalom, Rivka. Oß sprach sie mit ihrem hebräischen Namen an. Vor Kraft strotzend, wie sie ihn in Erinnerung hatte, stand er plötzlich vor ihr. Energisch schob er Rosa vor sich aus dem Kabuff auf einen Flur und danach in ein größeres Zimmer, in dem man schon auf sie wartete. Oß stellte ihr die versammelte Tafelrunde vor. Die Namen konnte sich Rosa auf die Schnelle nicht merken. Die auffälligste Person am Tisch war die einzige Frau. Sie war extrem dick und hielt einen winzigen Köter auf dem Schoß. »Tilly Lapid, unsere Psychologin«, sagte Oß. Die Berufe der Männer nannte er nicht. Militärs, vermutete Rosa, obwohl keiner von ihnen eine Uniform trug. Oß arbeitete seit einiger Zeit für den Mossad. Er legte die Postkarten zu einigen Fotos auf dem Tisch. Dann erklärte er Rosa, weshalb er sie hatte kommen lassen. Aber Rosa verstand nicht, warum ausgerechnet sie diesen Auftrag erledigen sollte. Auch ihr Nomarim wisst sicher, was für einen schweren Stand Ben-Gurion wegen der sogenannten Wiedergutmachung hat, holte Oß aus. Menachem Begin hat in der Knesset geschäumt. Das wird ein Krieg auf Leben und Tod. Es gibt keinen Deutschen, der nicht unsere Väter ermordet hat. Adenauer ist ein Mörder, jeder Deutsche ist ein Mörder und so weiter. Seine Schirut-Anhänger haben versucht, die Knesset zu stürmen. Es gab Straßenschlachten. Dieses Angebot der Deutschen spaltet unser Land. Auch Ben-Gurion würde gern auf das Geld der Deutschen verzichten. Aber Israel braucht es. Danach schwiegen alle und richteten ihre Blicke auf Rosa. »Wir sind mitten in der Orangenernte, da werden alle Hände gebraucht«, bemerkte Rosa. »Außerdem, wieso traut ihr dem Sicherheitsdienst der Deutschen nicht? Aufpassen können sie doch besser als alle anderen.« »Im Prinzip hast du recht«, bestätigte Oß. »Aber Adenauers Sicherheitschef ist auf einem Auge blind. Er ist auf die Kommunisten fixiert. Die sind das neue Feindbild, das auch von radikalen Zionisten Gefahr droht, will er nicht wahrhaben.« Wieder blickten sie alle erwartungsvoll an. »Ich will nicht nach Deutschland zurück«, sagte Rosa. Oß kam auf sie zu. »Wer will schon nach Deutschland? Außer...« Er sprach den Namen nicht aus. Rosa wusste auch so, dass er Nathan meinte. »Es ist deine Pflicht als überzeugte Israeli. Du hast in der Haganah gekämpft. Du sprichst fließend Deutsch. Du kannst dich in diesen bourgeoisen Kreisen bewegen. Und«, Rosa unterbrach ihn, »das trifft in Israel auf viele zu. Glaub mir, wenn es eine Alternative gäbe, säßest du nicht hier.« Oß flüsterte ihr ins Ohr, »erinnerst du dich an unsere gemeinsamen Nachtwachen in Nomarim im Winter 1938? Du hast mir von den Ferien mit deiner Familie erzählt, von der Böhler Höhe, dem Hunsegg, dem Bretterwald.« Laut fügte er hinzu, »keiner hier in Israel kennt diese Ecke des Schwarzwaldes besser als du.« »Doch«, wollte Rosa antworten, »Rachel, ihre Schwester könnte diesen Auftrag viel besser erledigen.« Aber Rachel war nach Tanger gegangen. Rosa sah Oß an, wusste, dass auch er an Rachel dachte. »Uns bleibt nicht viel Zeit«, meldete sich einer von Oß' Männern zu Wort. »Wenn unsere Informationen stimmen, reist Adenauer schon im nächsten Monat auf die Bühlerhöhe.« »Ari, einer unserer erfahrensten Agenten in Europa, leitet die Operation«, schaltete sich die dicke Frau ein. Sie deutete auf die Fotos auf dem Tisch. »Er ist in Berlin aufgewachsen und kommt wie du aus gutbürgerlichem Haus. Ihr werdet euch verstehen.« »Wie soll das gehen?« »Als Ehepaar? Ein Paar ist unauffälliger als ein einzelner Mann. In Baden-Baden trefft ihr euch. Du reist als Rosa Goldberg, geborene Silbermann. Davon abgesehen, Ari war noch nie im Schwarzwald. Er ist auf dich angewiesen.« Die Psychologin lächelte aufmunternd. »Die Frau von einem Fremden?« Rosa schüttelte den Kopf. »Keine Angst, du musst nicht mit ihm ins Bett steigen. Ari ist ein Gentleman. Wenn du allerdings für romantische Gefühle empfänglich bist, sei vorsichtig. Er ist ein attraktiver Mann und ein großer Charmeur.« Rosa überging die Bemerkung, nahm stattdessen ein Foto nach dem anderen in die Hand. »Der Mann sieht auf jedem Bild anders aus. Gibt es etwas, woran ich ihn erkennen kann?« »Sein Aussehen wechselt Ari schneller als das Hemd. Ihr erkennt euch über das Codewort.« Mit einem winzigen Augenzwinkern fügte die Frau hinzu, »falls du ihn nackt sehen solltest, er hat eine Narbe hinten auf der linken Schulter. Schussverletzung aus der Schlacht bei El Alamein.« Sie fütterten Rosa mit weiteren Informationen, schmeichelten ihr mit ihrer Kampferfahrung in der Kibbutzverteidigung und im Unabhängigkeitskrieg 1948-49. »Ich muss also wirklich nur die Frau an seiner Seite spielen.« Als alle nickten, hakte Rosa nach. Was für eine Route würde ich nehmen?
Tanger, antwortete Us.
Tanger, wiederholte Rosa leise und erklärte dann. Ich brauche eine anständige Frisur, Maniküre, Pediküre und eine entsprechende Garderobe. Wenn ich auf der Bühler Höhe in Shorts und Khakihemd ankomme, jagen sie mich sofort in den Wald.
2 Tage vor Ankunft des Kanzlers. Bühler Höhe. In der 105 fehlte ein Handtuch. Auf dem Balkon der 302 musste eine vertrocknete Geranie entfernt werden, notierte die Reisacher nach ihrer morgendlichen Inspektionsrunde. Danach ging sie in ihr Büro. Kurze Zeit später klopfte es an ihre Tür.
»Ja«, rief sie in Richtung Tür.
»Frau Goldberg ist angekommen«, meldete der junge Morgenthaler eifrig, und seine Segelohren glühten noch ein wenig heftiger als sonst.
Die Reisacher hatte ihm aufgetragen, sie sofort zu benachrichtigen, wenn die Goldbergs, Grünhagens oder Kettenkaul eintrafen. Und wenigstens das hatte sich der Bengel gemerkt.
»Nur die Frau?«, fragte sie. »Ja, sie ist allein gekommen, mit einem Taxi aus Baden-Baden.«
Nun ja, vielleicht wurde aus ihm doch noch ein anständiger Rezeptionist. »Sie komme gleich«, bedeutete die Reisacher ihm. Erst nachdem sie ihren Lippenstift nachgezogen und den Sitz von Frisur und Kostüm geprüft hatte, folgte sie ihm nach draußen. Die Reisacher hielt große Stücke auf ihre Menschenkenntnis. Ein Brief oder ein Telefongespräch, ein paar magere Fakten, das eine oder andere Gerücht, und vor ihrem geistigen Auge setzte sich bereits das Bild des Gastes zusammen. Und meist stimmte es mit der Wirklichkeit überein. Aber was die Goldbergs betraf, irrte sie. Sie hatte mit einem älteren Ehepaar gerechnet, einem zerzauselten Professor mit Brille und einem verhuschten Weiblein mit grauem Dutt, schwarzem Kleid und Spitzenkrägelchen. Stattdessen stand eine Frau ihres Alters in einem hinreißenden, in weiß und frischem Grün gestreiften Sommerkleid vor ihr. Das Kleid passte wie angegossen, und um den Hals trug sie einen Schal aus Crêpe de Chine im Grünton des Kleides. Auch das braungelockte Haar saß perfekt. Sie trug es zurückgekämmt in einem modischen Kurzhaarschnitt. Darauf einen winzigen Strohhut. Dernier cri. Sie war ungeschminkt, und die Reisacher musste zugeben, dass sie das auch nicht nötig hatte. Sie gehörte zu dem Typ Frau, der mit natürlicher Schönheit gesegnet war. Eine, die im Gegensatz zu ihr nie zu Lippenstift, Tusche oder Rouge greifen musste, um sich ins rechte Licht zu rücken. Da brauchte man sich nur das Strahlen des jungen Morgenthalers angucken.
»Willkommen auf der Bühler Höhe, Frau Goldberg«, flötete die Reisacher.
»Mein Mann wird noch beruflich in Paris festgehalten«, erklärte die Goldberg und nahm ihren Schal ab. »Ich war auf Familienbesuch in Frankfurt. Wegen des Termins zur Frischzellenkur bei Dr. Neuhaus habe ich mich dazu entschlossen, allein anzureisen. Mein Mann wird in 1-2 Tagen nachkommen. Hat er sich bereits gemeldet?«
Die Reisacher schüttelte bedauernd den Kopf, bat um den Pass und darum, dass ihr neuer Gast den Anmeldezettel ausfüllte. Dabei betrachtete sie Hals und Dekolleté ihres Gegenübers. Beides intensiv gebräunt, genau wie die Arme und das Gesicht. Nicht die zarte Bräune einer 14-tägigen Sommerfrische, sondern die von jemandem, der die meiste Zeit des Tages im Freien verbringt. Die Goldberg entledigte sich ihres rechten Häkelhandschuhs, der ebenfalls im Grünton des Kleides gehalten war, und begann, das Formular auszufüllen. Hände, wusste die Reisacher aus langjähriger Beobachtung, verrieten immer etwas über den dazugehörigen Menschen. Und die Hände der Goldberg? Fein manikürt waren sie, ja, aber die tiefen Schrunden in den Fingerkuppen konnte auch die sorgfältigste Maniküre nicht verschwinden lassen. Diese Hände sahen nach schwerer körperlicher Arbeit aus. Diese Hände waren niemals die Hände einer Professorengattin. Die Frau gab vor, etwas anderes zu sein, als sie war. Aber warum?
Frau Goldberg schob den ausgefüllten Anmeldezettel über den Rezeptionstresen und stülpte schnell wieder den grünen Handschuh über die verräterischen Finger. Sie war eine geborene Silbermann. Ihr Geburtsort war Köln. Aber als Heimatadresse hatte sie einen der Reisacher völlig unbekannten Ort in Israel angegeben. Wer weiß, auf welchem Weg sie an das Briefpapier des Pariser Hotels gelangt war. Und der Gatte? Existierte der überhaupt? Reisachers innere Alarmglocke schrillte. Ihr Jagdinstinkt war geweckt. Sie würde schon herausfinden, was mit dieser Frau nicht stimmte.